Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Ein schöner Spruch und das finde ich gut, dass alle Räder stillstehen, wenn der starke Arm der Arbeitnehmer, die eigentliche Arbeit geben, sind und wenn die Gewerkschaften sagen, wir streiken. Finde ich gut und da bin ich solidarisch. So, fertig. Geht's Herrn Lochthofen auch so?
Ja, als Rentner kann man ja nur zufrieden sein mit solchen Sachen, weil die Abschlüsse, umso höher sie sind, letztlich dann mit etwas Zeitverzug auch den Rentnern helfen. Aber ich glaube, wir müssen natürlich auch ein bisschen an das Land in Summe denken. Und wenn jetzt, sagen wir, das ganze Land lahmgelegt ist, dass das überhaupt notwendig ist, so ein Kräftemessen, das erscheint mir doch, sage ich mal, eher fragwürdig. Denn es gibt ja Rituale in dieser Stelle und es ist nicht schön, wenn die Arbeitgeber in der ersten oder zweiten Runde zum Gespräch erscheinen und nicht mal einen Vorschlag machen. Und wenn sie dann einen machen, dass der doch weit weg von dem liegt, was eigentlich normalerweise in der Situation zu sagen wäre. Das heißt, dass man auch in schwerer Lage und ich würde mal sagen, die Inflation und die Energiekrise hat ja vielen Menschen zugesetzt, dass es doch eine schwere Lage, dass man da nicht bereit ist, vernünftig miteinander zu reden. Also jetzt nicht über diese Nacht und drei Tage rumsitzen Rituale. Das ärgert mich immer wieder, aber ich vermute mal, am Ende kommt doch ein entweder zweistelliger Betrag raus, also von den Prozenten, und vor allem auch für die Menschen, die nicht so gut verdienen in dem Verkehrsbereich, also Busfahrer, Straßenbahnfahrer, dass sie ordentlich in der Situation was bekommen und sozusagen nicht noch draufzahlen müssen bei der Inflation. Das wäre schon sehr vernünftig. Also ich glaube, die Chemie hat ja einen Abschluss mit 12 und mit 15% vorgelegt. Denen geht es natürlich immer sehr gut. Das ist eine der großen Vorzeigeindustriebranchen Deutschlands. Aber ich glaube, da kann der Verkehr nicht wirklich deutlich drunter gehen. Das heißt, dass wir uns jetzt hier so ärgern in dieser Art und Weise, ist völlig unnötig. Ich glaube, man könnte sich auch vernünftig sehr schnell am Schreibtisch einigen.
Aber es heißt doch Arbeitskampf, da vernünftig, da, ich meine, ja. Niemand gibt doch freiwillig was,
naja.
Und Arbeitgeber schon gar nicht.
Naja, ich glaube, Deutschland zeichnet sich in der Entwicklung, der Spruch, alle Räder stehen still, ist ja aus den 20er und 30er Jahren. Das heißt, nach dem Krieg hat man doch sehr vernünftig vieles gemacht. Also schauen Sie nach Frankreich, ich habe manchmal das Gefühl, die Gewerkschaften sind hier auch ein bisschen unter Druck geraten, weil in Frankreich da gleich immer Hunderttausende auf den Straßen sind. Das ist nicht unbedingt immer auch ein Weg, der zum Ziel führt. Und insofern, sage ich mal, wäre es aus meiner Sicht ein Zeichen von Erwachsensein, wenn man nicht erst diese ganzen Rituale durchläuft, sondern sich hinsetzt, sagt, pass mal auf, realistisch wäre das, das ist weniger machbar. Die Leute, die am wenigsten verdienen, die kriegen einen ordentlichen Zuschlag und schon ist die Sache erledigt. Ich glaube, am Ende, wenn wir das Resultat dieser Verhandlungen sehen, werden wir uns alle anschauen und sagen, naja, das hätten sie auch gleich haben können.
Wollen wir mal über Vernunft weiterreden, was ich nicht verstehe, was ich für unvernünftig halte, Nachtsitzungen zu machen. Also wenn so eine Koalition, kann man sich einfach nicht tagsüber treffen, früh aufstehen, einfach um 7 aufstehen und dann fängt man irgendwie um 8 an und macht tagsüber, hat irgendwie einen normalen Biorhythmus. Warum müssen die immer nachts tagen? Ich verstehe das nicht.
Nein, Herr Rose, um 3 Uhr nachts werden die Schatten größer und die Gespenster sind da. Das heißt, Menschen neigen dann dazu, schwach zu werden. Und umso länger so etwas dauert, wenn jemand das beherrscht, umso wahrscheinlicher ist, dass er seine eigene Position durchdrücken kann. Angela Merkel war auf internationaler Ebene, aber auch in Deutschland ein großer Meister dessen. Das heißt, sie konnte bis 5 Uhr morgens verhandeln und wenn dann die letzten Männer umfielen, dann hat sie das eingesammelt. Meistens ein Kompromiss, der die anderen auch hat leben lassen, das heißt, sie hat für die gleich mitgedacht. Und Olaf Scholz heißt, es sei auch ein Meister dieser Geschichte. Das heißt, während die anderen schon mit dem Kopf nach unten rutschen, da ist er noch in der Lage, klar zu denken. Also insofern ist das auch ein Ritual, auch eine Methode, Menschen physisch so unter Druck zu setzen, dass sie am Ende geneigt sind, etwas zu unterschreiben, was sie sonst unter normalen Umständen nicht unterschrieben hätten. Und das ist der Sinn dieser Rituale. Ich würde auch sagen, vernünftig ist es nicht und wir beide tun gut daran, abends ins Bett gehen zu schlafen. Aber das lässt sich mit sehr unterschiedlichen politischen Partnern, also die FDP, mit der beschäftigen wir uns, seitdem es diese Regierung gibt, dass die da nicht so richtig reinpasst. Und das dem Knatsch, den man so hat an dieser Stelle, da muss man höchstwahrscheinlich auch auf Zermürbung setzen und das macht der Scholz.
Ja. Was ich auch nicht verstehe, diesen EU-Gipfel und die FDP, ist die jetzt noch in der Regierung oder ist das, also hab ich da was nicht mitgekriegt? Sind die raus aus der Koalition oder zumindest benehmen sie sich so, oder?
Naja, wir haben ja von Anfang an immer wieder darauf hingewiesen, dass die einzelnen Minister auch, sag ich mal, ihren Aufgaben nicht gewachsen sind. Das heißt zum Beispiel, der Verkehrsminister kann in keinster Weise die Ziele, die eigentlich im Zusammenhang mit dem Klimawandel für den Verkehr in Deutschland vorgegeben sind, in irgendeiner Art und Weise erreichen. Das heißt also, er macht sich auch nicht mehr die Mühe, sodass man verschiedenste Dinge als Ablenkung sucht. Das heißt, dieses Benzin, was da synthetisch hergestellt wird, ist ein reines Ablenkungsmanöver, zu zeigen, dass die FDP an dieser Stelle keine Substanz hat. Die Partei hat es schwer, sie hat fast alle Landtagswahlen in den letzten Jahren verloren. Das heißt, die Attraktivität ist deutlich gesunken und selbst Menschen, die normalerweise sehr egoistisch sind, und da ist die FDP, ja, wir sehen es ja auch in Thüringen, dem Skandalvorsitzenden, dass da Menschen, sage ich mal, da sind in der Politik, die sehr einseitig denken, dass da aber die Wähler nicht mehr so ohne weiteres mitgehen. Und ich glaube, umso schlechter es dieser FDP gehen wird, umso skandalträchtiger werden ihre Entscheidungen sein. Und insofern, sage ich jetzt mal, ist der Versuch, ganz Europa zu erpressen, ja, nicht sozusagen für uns auch nicht gut, weil Deutschland eigentlich ein Vermittler und ein vernünftiger Partner ist in diesem Zusammenhang. Und wir machen hier den Orban mit den FDP zusammen.
Ja, wenn ich sehe, was da in Russland bei Putin passiert, also Russland ist ja nicht Putin, Putin ist nicht Russland, Xi bei Putin, das ist ja für Kabarett-Sendungen, die haben es ja alle aufgegriffen, die Sache mit dem roten Teppich und die Rituale und mit dem Wein und so weiter, das ist alles, das sieht alles so lustig aus, aber lächerlich ist es nicht, oder? Das ist ernst zu nehmen.
Naja, es war eine klare Demonstration der Macht, wer Kellner und wer Koch ist an dieser Situation. Abgesehen davon, dass der Chinese ja einen halben Kopf größer ist als der russische Spitzenmann. Das ist ja schon interessant, ja. Allein optisch ist das ja schon interessant an dieser Stelle. Aber Russland ist völlig von China abhängig und begibt sich immer mehr in die Abhängigkeit. Das heißt, wir haben hier, da gibt es ja gar keine Frage, einen eisernen Vorhang, wie wir in den schlimmsten Zeiten des Kalten Krieges hatten. Und die Russen orientieren sich in der Hoffnung, dass sie einen Teil ihrer Freunde wenigstens irgendwie noch halten können Richtung China. Und der Chinese genießt natürlich diese Situation. Das heißt, der alte Rivale, wir erinnern daran, dass in den 60er Jahren ja zwischen der Sowjetunion und China ja geschossen worden ist am Amur, hinten an der Damanski-Insel. Da sind hunderte Leute umgekommen, Soldaten, dass man immer diese Rivalität hat und dass die Chinesen natürlich auch einen großen Blick auf Sibirien haben, auf die Reichtümer Sibirien, weil man natürlich historisch sich eigentlich als der wahre Eigentümer betrachtet und die Russen nur durch einen sozusagen aus chinesischer Sicht Umfall der Geschichte, die Sibirien besetzt haben. Das heißt, da kommen auf uns auch noch viele Spannungen zu und ich glaube, Russland beschreitet hier einmal mehr keinen guten Weg. Aber es ist ja nicht zu erwarten im Augenblick von Putin, dass er vernünftige Dinge macht. Schauen Sie nach Weißrussland, nach Belarus, wo man die Atomwaffen stationieren will. Das heißt, man sucht natürlich auf diese Art und Weise vor allem die Friedensbewegung in Europa und vor allem auch in Deutschland zu beeindrucken. Die Menschen, die sowieso verunsichert sind durch diesen Krieg, auch noch sozusagen zusätzlich in Geiselhaft zu nehmen, durch immer wieder Androhungen, dass man eventuell Atomwaffen einsetzen würde. Das ist ja mehr oder weniger nur for show, aber leider erreicht das natürlich auch bei einem Teil der Menschen die Wirkung.
Diese Kategorien Kalter Krieg, kann man die heutzutage noch anwenden? Und wenn ja, sind wir davor oder schon drin?
Na, wir sind drin und wie gesagt, der eiserne Vorhang steht wieder mit aller Wucht und noch stärker, als es vielleicht in den 80er Jahren, stupiden 80er Jahren der Fall gewesen ist. Wir wissen dann sofort, eiserner Vorhang, was damit gemeint ist. Und wir wissen auch beim Kalten Krieg sofort, was gemeint ist. Im Augenblick ist es ja so, Russland betreibt ja keinen Kalten Krieg, sondern einen heißen, bezogen auf die Ukraine. Und möchte gerne auch zeigen, dass man jederzeit in der Lage ist, auch in anderen Gebieten eventuell einmarschieren. Die Irrationalität ist relativ hoch. Man hat immer gedacht, dass der Putin ein kühlrechnender Mann ist. Das ist denn nicht. Er hat sich verrechnet auf allen Ebenen. Und wir haben längst den Kalten Krieg. Das heißt, das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen ist nicht seitens des Westens, aber seitens Russlands völlig gestört. Und wir sehen auch, dass die Chinesen ein bisschen hin und her gerissen sind. Die Politik ist sehr ideologisch geworden, was die Chinesen nicht gut tut. Die pragmatische Art eines Deng Xiaoping war viel erfolgreicher, aber man hat schon die Blöcke wieder gebildet. Und insofern sage ich jetzt mal, werden wir noch die eine oder andere Überraschung von den beiden erleben.
Wir reden, Sie haben Thüringen angesprochen. Was haben Sie gesagt, den skandalträchtigen FDP-Vorsitzenden, wie haben Sie ihn genannt?
Ja, Skandalvorsitzender.
Skandalvorsitzender. Ja. Er tritt wieder an und hat also von Reue keine Spur?
Nein, das ist ein Überzeugungstäter, der, sag ich mal, sicherlich in der Geschichte nach der Wende hier sein Glück gemacht hat. Das ist ein typischer Glücksritter. Er war ja kein Friseur von Hause aus, hat aber eine große Friseurkette hier. Das sei ihm gegönnt. Aber aus dieser Vorstellung, dass man Thüringen in Geiselhaft nimmt und die Vorstellung entwickelt, darum geht es ja eigentlich, letztlich die AfD doch einzubeziehen und letztlich die Brandmauern, von denen die CDU und auch die FDP in Berlin reden, letztlich zu schleifen. Das ist schon bemerkenswert. Die Zentrale der FDP hat ja ihren Beschluss, dass er nicht wieder kandidieren darf und ansonsten wird man ihn im Wahlkampf nicht unterstützen, nicht zurückgenommen. Er tritt trotzdem an, das heißt, der Mann hat Selbstbewusstsein und für die drei oder vier Abgeordneten, für die kleine Gruppe von Hanseln da, die da an dieser Stelle arbeitet, ist es schon ganz schön viel, was die an Wirbel machen und was die an Ärger veranstalten hier in der Politik in Thüringen. Nach außen hin sieht das ja so aus, als ob sie Thüringer wären. Das sind ja Leute, die zugereist sind meistens.
Die Einbrüche in Thüringen sind zurückgegangen. Ist ja eine gute Nachricht. Fertig. Punkt. Aus, oder?
Ja, das ist eine gute Nachricht, aber wenn man die Gesamtstatistik auch in Deutschland nimmt, der Kriminalität, so gibt es Felder, auf die sich das verlagert hat. Also wir hatten ja eine Zeit lang ziemlich viel mit Einbrüchen zu tun, das ist gut. Gleichzeitig bei Rauschgift und Internetkriminalität, vor allem Kinderpornografie, hat sich natürlich leider, sage ich jetzt mal, eine ganze Bugwelle aufgebaut. Und bei Rauschgiftkriminalität muss man sagen, in Erfurt und Thüringen tut man eigentlich so, naja, das ist überall und das ist modernes Leben, da kann man nicht viel machen. Es gibt eine Studie, eine europäische Studie, über die Abwässersituation in den großen Städten, wo man natürlich anhand der Abwässer kontrolliert, welche Art von Rauschgiftmitteln genommen werden. Bei Kokain sind wir weit hinten, das ist zu teuer für uns hier, aber bei Crystal Meth sind deutschlandweit Chemnitz, Dresden und Erfurt auf Platz 1, 2, 3. Und bei Ecstasy ist Erfurt hinter Berlin und Saarbrücken auf 3. Das heißt, wir sind in diesen billigen, zum Teil sehr schnell abhängig machenden Rauschmitteln ist Erfurt eine Hochburg für den Vertrieb und für den Konsum. Das heißt, wenn ich über Jahr mir das so anschaue, sehe ich immer sehr wenig, dass wir da uns richtig bewegen. Ich glaube, da ist viel zu tun und man sollte das auch deutlich machen, dass man das nicht einfach so hinnimmt. So eine Szene sich in dieser Art und Weise, dass sie sich hier ausbreitet.
Da ist ja dieses größte Labor Deutschlands ausgehoben worden, hat vielleicht auch damit was zu tun, aber das hat sich so...
Naja, wir sind natürlich näher dran, auch an den Laboren in Tschechien. Wir sind, auch Sachsen ist ja näher an Osteuropa, auch da über die Grenze geht ja vieles. Das müssen wir erstmal zur Kenntnis nehmen. Aber ich habe das Gefühl, man hat den Widerstand längst aufgegeben und lässt einfach die Dinge laufen. Und jetzt sage ich mal, Erfurt, deutschlandweit bei Ecstasy und bei Crystal Meth auf Platz 3. Wir sind keine Großstadt wie Frankfurt oder keine Großstadt wie Hamburg. Da gibt es immer solche Szenen, die sich dort, sagen wir, die Kriminalitätsszenen, die entwickeln sich da anders. Also für eine doch eher betuliche Stadt ist das ein sehr, ja, Armutszeugnis im Großen und Ganzen.
Herr Lochthofen, haben wir irgendwas vergessen? Brennt Ihnen noch was auf der Seele, was wir besprechen sollten?
Ja, die Rentner kriegen ein bisschen mehr Rente. Zwar nicht den vollen Ausgleich für die 6% im Osten mehr als im Westen, aber immerhin, sage ich mal, bleibt nicht alles an den Leuten hängen. Das finde ich schon nicht schlecht. Ansonsten hoffen wir, dass die irgendwann heute nicht alle eingeschlafen sind, deswegen nichts bei dem Koalitionstreffen herausgekommen ist. Ja?
Wir sind gespannt, verfolgen das weiter. Wir hören uns nächste Woche wieder in Alter Fursche. Bis dahin eine gute Zeit. Danke, Sergei Lochthofen.
Ich bedanke mich für Ihre Fragen und wünsche unseren Zuhörern eine schöne Woche.